Und ich habe die Predigt für heute vorbereitet. Es ist die zweite Predigt in unserer Reihe Glaube im Alltag. Und wir schauen uns dieses Thema ja anhand von, danke Dagmar, anhand vom Buch Daniel an. Peter Unsinn hat uns letzte Woche mit ins erste Kapitel genommen. Seine Überschrift lautete: Umstände brechen über uns herein. Aber Gott sei Dank können wir in diesen Umständen mit Gottes Hilfe gestalten. Heute schauen wir ins zweite Kapitel. Daniel und seine Freunde haben die Ausbildungszeit in Babylon abgeschlossen. Mit Bravour, 10-mal besser als alle anderen, hat der Peter uns letzte Woche gesagt. Jetzt sind sie junge Erwachsene, 18, 19 Jahre alt ungefähr. Und als sie in die Situation kommen, wo sie jetzt sind, das schauen wir uns an. Ich habe das, mal die erste Folie bitte, genau. Ich habe es überschrieben, Daniel Kapitel 2, wie gehe ich mit Druck um oder wie gehe ich mit Drucksituationen um? Wie oft musst du deine Wochenplanung anpassen, aufgrund von Umständen, die du nicht einplanen konntest? Montagmorgen, fertig für die Arbeit, Tochter oder Sohn wird geweckt, hat Fieber. Kann nicht in die Kita, kann nicht in die Schule. Der ganze Tag wird sich anders gestalten als ursprünglich geplant. Oder du musst deine Planung anpassen aufgrund von Entscheidungen, die dein Chef getroffen hat. Du bist kurzfristig in einem Projekt und du bist die nächsten 2 Tage auf Geschäftsreise. Das wird eine ganz andere Woche als ursprünglich vorgesehen. Und es trifft für uns alle zu, ob Schule, ob Uni. Krankheiten können uns treffen, Kollegen, Kinder oder uns selbst. Das kann uns frustrieren und das kann uns nervös machen und das kann uns unter Druck bringen. Und wir können auch wegen unserem Glauben unter Druck geraten. Wie soll ich reagieren, wenn andere sagen, christliche Ansichten sind lieblos? Was ist meine Aufgabe eigentlich als Nachfolger Jesus? Wie kann ich meinen Glauben leben und doch in der Gesellschaft integriert sein? Als ich junggläubig war, schienen alle um mich herum in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Ich war in der Gemeinde, die von Missionaren geleitet wurde. Das war ein Team, die waren alle Vollzeitler. Meine beste Freundin, jung im Glauben, hat den Job gekündigt, Bibelschule gemacht. Ja, und ich hatte einfach einen Job und war gläubig. Und es waren für mich 2 so verschiedene Welten, die da unter einen Hut zu bringen waren. Und damals habe ich nach Menschen in der Bibel gesucht, die offensichtlich Gott dienten, aber in der Welt arbeiteten. Nehemia ist natürlich so einer, aber auch der Daniel. Und das schauen wir uns heute an. Wie geht Daniel, wie gerät er unter Druck und wie geht er dann damit um? Weil sein Leben lief bestimmt nicht so, wie er es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Mit 15, 16 weggeführt aus der Heimat. Und weggeführt klingt so. Das war bestimmt ein massiver Druck, als die Babylonier da vor Jerusalem standen und die jungen Leute rausgesucht haben. Weg aus der Heimat, weg von der Familie, weg aus dem vertrauten Umfeld. Ich bin sicher, da waren Phasen, wo diese Teens ziemlich unter Druck geraten sind. Und jetzt sind wir am Anfang von Kapitel 2. Jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert. Ja, wunderbar. Wir sind also in Babylon. Der Nebukadnezar hat einen Traum, der ihn beunruhigt, in gewissem Maß sicher auch unter Druck setzt. Er ruft seine Wahrsagepriester, Beschwörer, Zauberer, Sternendeuter, das ist ja ganze Berufsstände zusammen, und er baut mächtig Druck auf. Denn die sollen ihm sagen, was er geträumt hat und auch, was der Traum bedeutet. Und wenn sie es nicht können, ja, dann droht er mit Tod. Tod für die Zauberer, Wahrsagepriester und all die Weisen und aber auch seinen Familien plant er, die Lebensgrundlage zu entziehen. Wenn wir Vers 5 und 6 schauen, der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort steht fest. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben, große Ehre, alles von mir bekommen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. In Stücke hauen, Häuser zu Schutthaufen machen, das ist schon eine Bedrohung. Warum macht der Nebukadnezar das? Vielleicht fühlt er sich nicht gut beraten. Vielleicht glaubt er, dass er von seinen Magiern und Wahrsagern belogen und betrogen wird. Es ist gut möglich. Es sind vermutlich ja auch die Wahrsager und Magier, die noch von seinem Vater im Amt sind. Denn er ist ja noch nicht so lange im Amt. Wie auch immer, diese Zauberer sagen, das ist keine von Menschen lösbare Aufgabe. Und da haben sie recht. Sie sagen, es ist zu schwer, das können nur die Götter. Ja, und der Nebukadnezar reagiert, da verlor er die Beherrschung. Und voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Offensichtlich waren die ja nicht dabei beim König, als er die Berater gerufen hat, aber sie werden gesucht und sie sollen auch getötet werden. Ich denke, da war mächtig Druck auf dem Kessel. Wie würden wir reagieren? Delegieren ist sicher keine Chance. Das galt ja für alle. Ignorieren könnten sie es für eine kurze Zeit, bis sie dann alle tot sind. Und sich rausleugnen, denke ich, ist auch keine Option. Sie sitzen alle in einem Boot. Angst, Panik, Ratlosigkeit, was mag da in der Luft gelegen haben? Wie ist Daniels Reaktion? Schauen wir es uns mal an. Überschrieben, also ich habe 4 Punkte dazu, überschrieben habe ich den ersten mit Ruhe bewahren. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtungen vorbereitete. Und er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Arioch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Und sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Daniels Reaktion ist trotz der Androhung ruhig und bedacht. Druck rausnehmen, runterkommen. Bevor er zu dem Arioch, zu dem Bevollmächtigten geht, überlegt er jedes Wort genau. Er gebraucht seinen Verstand, den er bekommen hat, und dann ist er höflich, er fragt höflich. Und mit einer Frage können wir das Herz von anderen öffnen. Mit einer Frage kann man die Geschichte, die hinter so einem Befehl steht, kann man die erfahren, kann man reindringen, was dahinter steht. Also er bewahrt Ruhe, er fragt konkret nach und er erkundigt sich, warum dieser harte Befehl, und der Arioch erklärt ihm, was Sache ist. Also er reagiert auf die Frage. Und dann geht der Daniel zum König und er darf zum König gehen. Ich denke, das war auch keine Selbstverständlichkeit. Und er bekommt eine Frist. Er nimmt Druck raus, indem er um Zeit bittet. Wir haben die Redewendung, mal eine Nacht drüber schlafen. Und das ist sicherlich kein schlechter Rat in Drucksituationen oder in Situationen, in denen man angegriffen ist. Nicht gleich auf die Antworttaste drücken, nicht jede Mail, jede WhatsApp gleich kontern. Einfach mal eine Nacht drüber schlafen. In der Zeit, mit Zeit kann man seine Gefühle sortieren und man kann sachlicher reagieren. Man kann Ruhe bewahren. Was macht er als nächstes? Daniels zweite Reaktion ist, er vertraut Gott sein Problem an und er betet. Im Gebet kommen Körper, Geist und Seele zur Ruhe. Sich Zeit nehmen zu fragen, wie siehst du, Gott, die Situation? In Daniel 27 und 28 lesen wir, mein König, erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geistesbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber, es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Dieses Aber, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Aber, wenn die Situation unmöglich ist, dann haben wir einen Gott, an den wir uns wenden können. Und aber, dieser Gott, von dem Daniel spricht, der weiß auch, was uns bewegt. Aber Gott ist an meiner Seite. Gott ist mit mir. Gott ist für mich. Definiere dein Aber. Was ist dein Aber? Und dann hören auf das, was Gott sagt. Und das hat Daniel nicht alleine gemacht. Involviere dein Umfeld. Involviere deinen Hauskreis, deine Kleingruppe, deine Gebetspartner in den Prozess. Wir sind für Gemeinschaft gemacht. Gemeinschaft mit anderen, füreinander und miteinander einzustehen. Daniel geht nach Hause und er ruft seine Freunde. Und er ruft sie bei ihren hebräischen Namen. Er nimmt die Kultur Babylons nicht an. Er nimmt die Autorität, die Gott geschenkt hat, in Anspruch. Und wen stellt er da zusammen? Daniel von der Bedeutung ist, Gott ist mein Richter. Er braucht keinen anderen. Gott ist gut, Gott ist gütig, Gott ist gnädig. Gott ist mein Helfer oder Retter. Wow, was eine Truppe, die da zusammenkommt. Und was tun sie zusammen? Sie bitten Gott um Erbarmen, um nicht mit den anderen umzukommen. Das Gebet von Daniel und seinen Freunden scheint nicht aufgeregt zu sein oder angstgetrieben. Aber keiner sagt, ich habe jetzt was Besseres vor. Sie stehen zusammen und füreinander ein. Daniel kämpft nicht alleine. Unter Druck brauchen wir Hilfe und Unterstützung. Und auch Jesus sagt uns in Matthäus 18,20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also Gemeinschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Und der vierte Punkt, behalte den Fokus auf dem, was bleibt. Gott hat Daniel offenbart, was Nebukadnezar geträumt hat und auch, was der Traum zu bedeuten hat. Und Gott hat einen Plan für Daniel und seine Freunde, für Israel, die Juden, für die Welt und für uns, für dich und für mich. Daniel gibt bei Nebukadnezar ein klares Zeugnis, dass das, was er verlangt, Menschen nicht leisten können, auch Daniel selbst kann das nicht leisten. Und er bekundet den Gott im Himmel. Und dass Gott Nebukadnezar wissen lassen will, was in Zukunft passiert. Gott offenbart in dem Traum, was in Zukunft passieren wird. Warum? Er will den Menschen, er will uns seinen Willen kundtun. Die Situation war so, dass der Nebukadnezar in seinem stillen Kämmerlein war und nachgedacht hat, was wohl am Ende seiner Amtszeit oder nach seiner Amtszeit passieren wird. Und dann in der Nacht hat er eben diesen Traum. Und dann sieht er ein großes Standbild, eine große Statue. Und Daniel beschreibt sie dann und sagt, das Bild war groß, es war gewaltig und sein Glanz war außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Und dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Soweit diese große, mächtige Statue. Und dann kommen wir zu dem etwas unscheinbareren Teil, dem Stein. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg. Und breitete sich aus über die ganze Erde. Der Stein ist ganz wichtig. Und das ist der Traum. Und was ist die Deutung? Die Deutung ist, Gott hat Nebukadnezar die Königsherrschaft gegeben. Und Nebukadnezar und sein babylonisches Reich sind das Haupt aus Gold. Da hat er sich sicher gut gefühlt, der Nebukadnezar. Und nach ihm wird ein geringeres Reich kommen. Das Reich der Meder und Perser. Das kommt noch zu Daniels Lebzeiten. Da werden wir in 2 oder 3 Wochen in der Predigt sicher drüber hören. Als drittes kommt das Reich aus Bronze. Das ist das griechische Reich, was dann kam unter Alexander. Darüber wird in Daniel Kapitel 8 berichtet. Das vierte Reich, stark wie Eisen, war wohl das römische Reich. Und dann geht es weiter mit den Füßen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen. Und da sagt der Daniel, Eisen und Ton, die mischen sich nicht, die werden nicht zusammenhalten. Und dann kommt der Stein. Noch während diese Könige, an der Macht sind, wird der Gott des Himmels sein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze und Silber und Gold zertrümmerte. Ein mächtiger Gott hat dich in die Zukunft sehen lassen. Der Traum ist wahr und seine Deutung trifft ganz sicher zu. Der Berg wird groß, der Stein wird groß zum Berg und erfüllt die Erde. Es kommt ein Reich und es hat begonnen, gegründet auf diesen Stein. Und dieses Reich wird für immer fortbestehen. Es wird ewig bestehen. Welches Reich bleibt und wer ist der Stein? Es gibt eine Menge Hinweise in der Bibel auf den Stein. Ich habe mal aus der Offenbarung einen Vers rausgesucht, weil die Offenbarung ist dann schon im vierten Reich. Die ist ja bei Johannes im letzten Buch der Bibel, wo schon das römische Reich dann angebrochen ist. Und jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Der Stein ist eine Person, es ist Jesus Christus. Behalte den Fokus auf dem, was bleibt. Wir sehen in dem Kapitel und wir sehen in der Bibel, Reiche werden kommen und Reiche werden gehen. Und Meinungen werden auch kommen und gehen. Bis Gott sein ewiges Reich gebaut hat, bis dahin erlaubt Gott auch heidnischen Herrschern und weltlichen Mächten zu regieren. Das Böse wird sich weiter ausbreiten und es soll uns nicht überraschen und es soll uns aber auch nicht in Passivität erstarren lassen. Gebet ist aktives Verhalten eines Christen. Die Welt in Gottes Hand geben und Gott die Ehre geben. Die Welt wird geschüttelt und gerüttelt. Und wie werden wir reagieren? Wie werden wir reagieren, wenn wir wegen unseres Glaubens unter Druck stehen? In Schule, im Beruf, wenn da kaum Freunde sind, in Mobbing-Situationen. Wie wirst du reagieren? Wir haben das Wort, wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Besten mitwirken. Das steht da nicht, dass es leicht ist. Wie werden wir reagieren? Wie werden wir reagieren, wenn der Zeitgeist an unser Leben anklopft? Mit all seinen Verlockungen, Versuchungen, mit seinen Angeboten, weltlichen Gütern, Geld, Bitcoins. An welchem Reich wollen wir mitbauen? Im Vers 44, im zweiten Kapitel von Daniel, lesen wir, dass Gott wird sein unerschütterliches Königreich aufbauen. Gründe dein Leben auf den Fels. Die Verlockungen, Versuchungen, die Angebote der Welt, die sind nicht das Gleiche wie der Stein. Der Stein mag nicht sexy sein oder beeindruckend, aber es ist das Reich für die Ewigkeit. Jesus lädt uns in sein Königreich ein. Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Glaube im Alltag. Glaube im Alltag unter Druck. Mal zusammenfassen. Ruhe bewahren. Eine Nacht drüber schlafen, wenn das möglich ist. Und Gott die Situation anvertrauen im Gebet. alleine, aber ganz wichtig auch, involviere dein Umfeld, deine Gebetspartner, dein Hauskreis, was auch immer. Und dann lesen wir auch in Lukas, wenn wir nicht beten und Gott nicht anbeten, dann werden es ja Gott die Ehre geben. Das hatte ich jetzt überlesen. Behalte den Fokus auf dem, was bleibt, genau. Und dann lesen wir in Lukas, nee, ich habe es nicht auf der Folie, wenn ihr mich nicht anbetet, dann werden es die Steine tun. Also lasst uns den Fokus behalten. Wenn alles außer Kontrolle gerät, hat Gott doch alles in der Hand. Und Gott ist in Kontrolle. Die Reiche der Welt werden nicht von Dauer sein. Der Stein wird groß und er wird die Welt erfüllen. Und Gott wird sein unerschütterliches Reich aufbauen. Und für uns ist die Frage, an welchem Reich wollen wir mitbauen? An welchem Reich willst du mitbauen? Amen.